So, grüß Gott, meine Damen und Herren. Sonst fange ich ja mal mit der Frage an, ob jemand noch was nachzutragen hat vom letzten Mal. Diesmal bin ich es, der was nachzutragen habe. Ich habe nämlich einen, ich verstehe nicht, blöden Fehler gemacht. In der Sache stimmt's noch. Wir hatten geredet über dieses eine Wort aus dem Vater Unser. Und das stimmt auch, dass es ein Hapax Legomenon ist und alles. Nur heißt das Wort nicht Hyperousion, sondern Epiousion. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, auf Hyper, weil das im Lateinischen dann eben Supersubstantialis heißt oder so. Das heißt, damit ist nämlich auch der Hieronymus ein Stück verteidigt, nicht? Wenn es nämlich heißt Epiousion, dann liegt das noch näher daran zu sagen tägliches Brot, statt zu sagen übersubstantiell, obwohl es eben doch eben so gelesen wird. Aber es ist ein Unterschied, ob ich eben gleich Hyper sage oder Epi, das kann sowohl auch drüber heißen, aber kann eben auch darauf bezogen heißen und dass man das dann anders entwirft. Ich verstehe nicht, wie mir das passiert ist. Ich wollte es nur recht, also zurechtstellen. Also Epiousion heißt es dort an der Stelle. Ich wollte halt so grundsätzlich einsetzen bei so ein paar Grundbegriffen von Simone Weil und denke, ich fange an mit dem Begriff der Liebe, ihre Auslegung des platonischen Gastmahls, die sie geschrieben hat im Winter 41-42 in Marseille und dann eben dem Pater Jean-Marie Perrin anvertraut hat, wie ihre anderen Unterlagen ja auch und die Tagebücher. Und da hat ja Aristophanes diesen Mythos von den Hälften vorgetragen und Sokrates widerspricht ihm, indem er diese Seherin Diotima zu Wort kommen lässt, die ihm sagt, die Liebe geht weder auf die Hälfte, Freund, noch auf das Ganze, wenn es nicht ein Gutes ist. Denn die Menschen lassen sich ja gern ihre eigenen Hände und Füße wegschneiden, wenn sie, obgleich ihr eigen, ihnen böse und gefährlich scheinen. Eben wenn zum Beispiel eben Verwundungen waren im Krieg und dann der Wundbrand droht. Denn nicht am Seinigen hänge jeder, glaube ich, sagte also Diotima, sondern am Guten. Das ist der Punkt. Die Liebe zum Guten und das Gute, das setzt Simone Weil mit Gott gleich. Und das durchstimmt Sein und Leben des Ganzen. Das Gute, von dem Platon sagt, es ist jenseits der Genera, jenseits der Seiendheit, ist das Gute nochmal, jenseits der Usia. Und diese immer vorhandene Liebe zum Guten, die vergleicht er eben mit dem Licht, da gehört dann das Sonnengleichnis hinein. Also Schauen ist niemals nur theoretisch gemeint, sondern eben immer auch in dieser Form der Anerkennung, die dort mit hineingehört. Und daraus ergibt sich für Simone Weil die Unmöglichkeit von Egoismus. Das begründet sie so, dass sie sagt, kein Auge sieht sich selbst. Den Gedanken haben wir schon mal besprochen, nach diesem Text von Jean Paul, der das vorher schon mal so formuliert hat. Und diesen Text hat ja Robert Spähmann in seinem Fenelon-Buch wieder herausgeholt, dass er dort sagt, ein junger Mann, der eben von seinem Onkel, den er sonst nicht kannte, zum Alleinerben eingesetzt wird und nun ihm dankbar ist. Dankbar ist er natürlich nur, weil er was geerbt hat, sonst wäre er nicht dankbar. Andererseits ist er aber nicht dankbar für das Geld, sagt Jean-Paul. Denn wenn er das Geld im Schrank gefunden hätte, wäre er dem Schrank nicht dankbar. Und wenn er das Geld in einer Statue gefunden hätte, würde er die Statue nicht lieben. Während irgendein Statuenliebhaber die Statue lieben würde, aber der nicht, wenn er das Geld da drin gefunden hat. Das heißt, er liebt also an dem Onkel nicht, wie Jean-Paul schreibt, den metallischen Wert, sondern er liebt den Zustand eines fremden Ichs, den liebenswürdigen Seelenzustand. Mit einem kurzen Wort, alle Liebe liebt Liebe. Das ist eigentlich der Punkt, man liebt die Liebe des Anderen. Natürlich gibt es eine sinnvolle Sorge um und für sich, es gibt eigensüchtige Handlungen und egozentrische Fantasien, aber die Liebe als solche, die ist uneigennützig. Und das ist der Grund, warum es, sagt Jean-Paul, keine Selbstliebe gibt, weil Liebe nur gegen Liebe entbrennt, so müsste die Selbstliebe sich lieben, ehe sie lieben könnte und die Wirkung brächte die Ursache hervor, was es ja nicht geben kann. Und dann bringt er dasselbe Beispiel wie Simone Weil, das Auge kann nicht sich sehen. In der Tat, Liebe ist immer Blick auf den anderen. Und von dort her nun zugespitzt bei Simone Weil: Menschen können keine Egoisten sein und das ist ihr Unglück. Nur Gott ist Egoist. Wir verstehen sofort, dass sie hier mit Egoismus was anderes meint. Nicht? Sie sagt, Gott kann also sich selbst bejahen und sich lieben. Der Mensch geht immer über sich hinaus auf etwas, wonach er strebt, was er haben will. Nicht einfach auf sich, er krümmt sich nicht auf sich zurück, sondern er will irgendwas, was er eben noch nicht hat. So sagt sie, der Mensch kann nur zu einem Schatten von Selbstliebe gelangen, wenn er sich nämlich als von Gott geliebtes und erlöstes Gottesgeschöpf sehen kann. Sodass man sich dann gewissermaßen mit den Augen Gottes sieht und liebt, das ist möglich. Also das ist der Punkt, sagt, warum beim Menschen geht das nicht. Und das hat nun auch Konsequenzen für das Schauen. Wenn wir eben irgendwo in der Welt stehen und von dort aus auf das Ganze gucken, dann haben wir ja das Ganze nicht im richtigen Blick, weil wir immer irgendwo innerhalb des Ganzen stehen. Wir sind ja nicht draußen so mit dem Blick, heute sagt man das dann View from Nowhere oder so, eigentlich müsste es heißen von überall her, nicht? Sondern man steht an irgendeinem bestimmten Punkt, wir haben einen Standpunkt, einen Standort und von dort her bestimmt sich dann auch die Perspektive auf alles. Deswegen sind unsere Weltbilder so fragwürdig. Man wählt sich irgendeinen Schatz aus, sei es das Ich oder irgendetwas in Reichweite, einen Menschen, eine Partei, ein Volk, und setzt das gewissermaßen absolut und damit kommt diese Verzeichnung hinein, während eben wahre Liebe es mit der Richtigkeit und der Wahrheit zu tun hat. Wir kommen zur Wahrheit nicht hin, weil wir diesen Punkt außerhalb der Perspektiven von uns aus nicht erreichen können. Das ist ihr Gedanke. So viel also im Stichwort Liebe. Zweites Stichwort Wahrheit. Die Wahrheit muss sich freikämpfen, sagt sie, aus Einbildungen. Die Einbildungskraft. Bei Einbildungskraft denkt sie nicht so sehr daran, dass wir das Vermögen haben, in Bildern zu denken, sondern sie meint genau das, was ich eigentlich jetzt eben schon beschrieben habe, dass man von irgendeinem bestimmten Ort aus sich ein Bild vom Ganzen macht. Man ergänzt das automatisch, die Lücken, die dort sind, oder die Verschiebungen, das machen wir schon, die wir dort mit dazu tun. Das ist das, was Heidegger dann das hermeneutische Als nennt. Ich mache eine Erfahrung immer so, dass mir etwas als neu, fremd, befremdlich, lockend, abstoßend oder wie immer erscheint. Also der Standpunkt selber, den kann ich niemals erst so theoretisch oder so einnehmen, sondern den habe ich immer schon. Ich bin immer schon, habe schon Stand genommen in der Welt irgendwo. Und das ist der Maß für Größe und Kleinheit des Erscheinenden. Was mir nah ist, kommt mir groß vor, auch wenn es klein ist. Was fern ist, kommt mir klein vor, auch wenn es groß ist. Und was ich nicht sehe, das gibt es gar nicht. So ist das mitunter. Wir stehen also so wie der Sonnenkönig in der Mitte unserer Welt und strukturieren das von dort her. Das heißt, ein leibliches Wesen hat immer schon konkrete Interessen. Und die Interessen verfälschen die Wahrheit der Dinge. Berühmtes Beispiel, gemalt aus dem Faust. Mit diesem Trank im Leibe siehst du bald Hellenen in jedem Weibe. Wo man sofort sieht, was kommt also dabei heraus. Was ist erstens aus Helena geworden, wenn man die überall sieht? Also Helena selber spielt offenbar keine Rolle. Was ist zweitens aus den erblickten Frauen geworden, von Gretchen angefangen, wenn man in allen nur Helena sieht? Nicht bloß ist Helena nicht mehr Helena, wenn sie von allen gesehen wird, auch sind die nicht sie selbst und so erst recht nicht Helena. Also es ist eine allgemeine Verfälschung, die dort kommt durch unsere Interessen. Wir sehen nicht den anderen, wie er selbst ist, sondern wie er sich im Licht unserer Interessen darstellt. Außerdem will das Interesse verzehren. Das ist ein Punkt, der Simone Weil beschäftigt. Wir haben ja von ihren Essstörungen geredet. Das große, ich zitiere, das große in der Kindheit sehr lebhaft gefühlte Unglück des Menschen, das viel an menschlichen Verwirrungen erklärt, dass Betrachten und Essen für den Menschen zwei verschiedene Handlungen sind. Was man isst, zerstört man. Was man nicht isst, dessen Wirklichkeit erkennt man nicht in seiner ganzen Fülle. Man sieht es ja nur von außen. Und Und das kann man dann entfalten. Und dann sagt sie dann in einer ihrer Schriften, von der Schönheit möchten wir uns nähren, doch sie ist nur ein Gegenstand des Schauens, sie erscheint nur in einem gewissen Abstand. Schon die Kinder, wenn sie lange Zeit ein Stück Kuchen betrachten und es schließlich fast mit Bedauern nehmen, um es zu essen, ohne sich dessen doch enthalten zu können, empfinden diesen Schmerz. Also so ähnlich, wie wenn man eben von der Schiene auf den weißen Schnee guckt und jetzt als erstes rausfährt und dann eine Spur reinfährt. Nicht ohne irgendein Bedauern da was zu zerstören. Und vielleicht sei das der Kern aller Verfehlung, das Schöne essen zu wollen. Eva hat den Anfang gemacht, schreibt sie. Das Schöne soll man nicht essen, sondern anschauen. So würde die Rettung liegen im sich erhalten, im sich zurückhaltenden Betrachten der Frucht. Man zitiert sie aus einer indischen Upanishad. Zwei geflügelte Gefährten, zwei Vögel auf einem Zweig eines Baumes. Der eine isst die Früchte, der andere betrachtet sie. Diese beiden Vögel sind die beiden Hälften unserer Seele. Also die höhere Seele, die schaut, und die niedere Seele, die verzehrt. In der Tat schaut das gewöhnliche Interesse sozusagen hungrig nach einem Objekt auf und nimmt es essens auf. Verräterisch meine ich ja, ist ja schon die Rede vom sich aneignen eines Stoffs oder eines Themas. Man eignet es sich an. Das lässt sich nicht durch Verhaltensregeln bessern. Der Fehler, sagt sie, liegt also nicht im Handeln, sondern ein Fehler in der Lesart, sich bewusst werden, dass man liest. Liest, lesen, Lektüre, sagen die Franzosen eben für dieses Als, von dem ich da geredet habe. Mir begegnet nie einfach die Wirklichkeit so, wie sie ist, sondern sie begegnet so, wie ich sie lese. Und das ist immer schon mein Mittun und Verzeichnen. Ich werde keiner Wirklichkeit ganz gerecht, weil ich sie immer aus meinen Befürchtungen, meinen Erfahrungen, meinen Interessen heraus sehe. Andererseits kann man die Sache nicht dadurch lösen, dass man die Leiblichkeit ausschaltet oder unterdrückt, denn es ist unser einziger Weltzugang. Man muss also versuchen, einen rechten Umgang mit der Leiblichkeit zu bekommen, und da ist als erstes Hilfsmittel anzubieten die Bewegung, der Wechsel des Standorts. Dass man also nicht in einem Punkt stehen bleibt. Zwei Dinge werden da wichtig. Einmal ist die Geometrie ein Feld der Einbildungskraft, wo diese nicht verfälscht, sondern der Wahrnehmung der tatsächlichen Maßverhältnisse dient. Und das Zweite ist die Unterwerfung oder die Notwendigkeit des Lebens. Also fangen wir mit dem Ersten an. Mathematik und Geometrie. Das findet sie dann bei den Griechen, Philolaos, der sagt, dass die Zahl den Dingen einen Körper gibt und so. Vor allen Dingen ist wichtig, und das hat sie einem ihrer Lehrer zu verdanken, ich zitiere wieder, wir überzeugen uns von der Wirklichkeit eines Gegenstandes, indem wir um ihn herumgehen. Ein Vorgehen, das ununterbrochen verschiedene Ansichten hervorbringt, die vom Feststehen einer Form bestimmt sind. Durch dieses Vorgehen erkennen wir, dass der Gegenstand eine Sache, kein Phantom ist und einen Körper hat. Und das Bild, was sie dort hat, ist folgendes. Ich halte Ihnen ein Papier hin, so, und dann sieht jeder von uns vier rechte Winkel. Aber die vier rechten Winkel sehen Sie nicht mit den Augen. Die Augen sehen keine vier rechten Winkel. Das würden Sie sofort auf einer Fotografie sehen. Sondern das sehen wir, die vier rechten Winkel. Wir sehen, wenn ich das so halte, hier zwei weite Winkel und hier zwei spitze Winkel, zwei enge Winkel. Aber weil wir nicht bloß mit den Augen gucken, sondern weil wir gucken mit unseren Augen, durch unsere Augen, sehen wir vier rechte Winkel.
Aber dann können wir sagen, mittels der Augen.
Ohne Augen sehen wir sie nicht, deswegen kann man die nicht ausstechen, das ist keine Lösung. Nicht? Also wir sehen es völlig richtig, wir sehen es mittels der Augen, durch die Augen und anders nicht. Aber wir sehen nicht das, was die Augen als Augen sehen. Das sieht man bei der Kamera, nicht? Sondern das machen wir. Das kann man schon bei Aristoteles lesen und Thomas nimmt das auf. Nicht der Leib von Sokrates läuft und nicht der Geist von Sokrates erkennt, so ein Sokrates erkennt und läuft. In seiner Geistleiblichkeit. Und hier dieser Punkt, der wird wichtig für die Erfahrung auch Gottes in der Welt. Man sieht ihn nicht, wenn man auf der Ebene der Augen bleibt. So wie hier die Augen als Augen, kann er einen rechten Winkel sehen. Man muss sich also bewegen, um das zu erreichen. Ich würde ergänzen, nicht bloß bewegen, sondern sich einfach mit jemand anderem auch verständigen, der aus einer anderen Blickrichtung guckt. Das ist ja mein Vorschlag, dann das einzuzeichnen. Beides gehört zusammen. Also keine Ansicht der Schachtel, so schreibt sie, hat die Form eines Kubus, aber für den, der um die Schachtel herumgeht, bestimmt die Form des Kubus die Veränderung der Erscheinungsform. Also wir sehen die rechten Winkel nicht, unsere Augen, aber wir sehen sie. Also in keiner der Perspektiven wird der Kubus als solcher gesehen, den wir gleichwohl in all dem erkennen. Und so zieht dann Weil das Fazit, das könnte durch eine entsprechende Umstellung den Schlüssel zu jeder menschlichen Erkenntnis liefern, nützlich darüber dauernd nachzudenken. Denn das, was hier an diesem simplen Beispiel gilt, im Verhältnis zu Augen und wir selber sehen, das gilt jetzt genau nochmal und wird von unseren Interessen, Befürchtungen, Gieren, Wünschen, bestimmten Weltumgang, von dem wir eben auch genau diesen Überstieg machen müssten, um die Welt so zu sehen, wie sie eigentlich ist. Wo haben die geistlichen Lehrer gesagt, man muss versuchen, mit den Augen des Schöpfers auf die Welt zu blicken. So ist es, das Material auch, aber eben, wie sehe ich das Material? Was ist eigentlich Material? Da gehört ja meine Frage hinein, die ich auch schon öfter formuliert habe, warum halten wir Steine und Hölzer für die eigentliche Wirklichkeit, für das Muster von Wirklichkeit, statt zu sagen, es könnte ja auch was Geistiges das eigentliche Muster für Wirklichkeit sein. Warum haben wir uns das so angewöhnt, dass wir sagen, das Muster von Wirklichkeit und Widerstand ist ein Stein? Das ist ja nicht selbstverständlich. Also, und bitte?
Und wie drückt man das dann aus, dass was passiert? Wie drückt man das dann im Philosophischen aus?
Ja, eben, wie soll man das ausdrücken? Also ich muss die erste Ebene in die Kritik nehmen und an sich muss man das ausdrücken, indem man so die Dinge verdoppelt. Ich muss also die Wirklichkeit als Wirklichkeit wahrnehmen. Das heißt, alles von mir mitbestimmt, aber darin auch drin sein. Ich muss also bei einer richtigen Erkenntnis eigentlich immer mit das Bewusstsein haben, dass das immer die Grenzen der Erkenntnis sind. Dass ich das also offen halten muss. Und also selbstkritisch könnte man sagen, oder bewusst. Also dass man nicht einfach bloß auf den Gegenstand zugeht, sondern auch immer noch mal im Auge hat, sein auf den Gegenstand zugehen. Das sind ja immer diese Doppelungen, dass ich das mit im Auge behalte. Ja, mit oder meinte ich nur den Ausdruck, ob ich jetzt bewusst sage oder selbstkritisch oder so, das ist dasselbe eben, nicht? Also wissend, was ich tue, das ist eigentlich die Formel, die dahin gehört. Und wenn das gegeben ist, dann begegnet man, sagt sie, der Freude, denn ihre Definition von Freude heißt, Freude ist nichts anderes als das Gefühl für die Wirklichkeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil sie es damit ablöst von dem Gedanken, ob die Wirklichkeit mir jetzt wehtut oder wohltut, das ist nicht der Punkt. Sondern es kommt darauf an, dass ich zur Wirklichkeit als Wirklichkeit durchstoße. Freude ist nichts anderes als das Gefühl für die Wirklichkeit. Wir hatten das beim letzten Mal schon, wie gesagt, wenn ich eben nach langer Abwesenheit einen Freund treffe und wenn der mir die Hand quetscht oder mich zu sehr, zu kräftig umarmt, das ist mir wurscht, Hauptsache er ist wieder da oder so. Das andere wird vergessen und das führt sie eben auch an für dieses Verhältnis mit der Welt überhaupt und für die Theodizee-Problematik im Ganzen. Es kommt nicht darauf an, ob es wohl oder weh tut, sondern ob es wirklich ist. Und Freude ist dann nichts anderes als das Gefühl für diese Wirklichkeit. Das verlangt dann von uns selbstlose Aufmerksamkeit. Selbstlose oder eben selbstvergessene oder so. Nicht selbstverleugnende, sondern eben selbstlos. Ich behaupte, dass wir dafür unser Selbst haben, damit wir selbstlos sein können. Wer kein Selbst hat, kann nicht selbstlos sein. Nicht? Dass wir das dafür einsetzen. Wenn es also um Wahrheit geht und um Wirklichkeit, dann bedeutet das einen entschlossenen Kampf gegen das verfälschende Dazwischentreten des Ich, die trübende Einmischung des Ich mit seinen Interessen. Das ist ein Punkt, den sie immer wieder anspricht. Sie schreibt sich zum Beispiel immer wieder in ihrem Tagebuch, es taucht ein paar Mal auf, diese Worte der Phaedra bei Racine, wo die Phaedra eben sagt, und der Tod, der meinen Augen das Licht raubt, macht den von ihnen befleckten Tag wieder rein. Das ist also der entscheidende Punkt. La mort, à mes yeux ravissant, la clarté rend au jour qu'il souillait toute sa pureté. Also der Tod gibt der Welt ihre Reinheit wieder, weil mein Blick sie nicht mehr befleckt. Oder nochmal in ihren eigenen Worten, ich muss verschwinden, damit die Dinge, die ich sehe, dadurch, dass sie keine Dinge mehr sind, die ich sehe, vollkommen schön werden. Und sie meint, Giotto und Cézanne haben ein wenig in diesem Sinn gemalt. Die Schönheit einer Landschaft, in dem Augenblick, da niemand sie sieht, absolut niemand. So hat sie formuliert. Unverfälschte Wirklichkeit, das besagt Schönheit. Schönheit ist unverfälschte Wirklichkeit. Die reale Gegenwart. Toon, sagt Platon dann, das Seiende. Und er sagt Ontos on, das Seiend Seiende. Das wirklich Wirkliche. Und das kann man dann schon bei Plotin eben in seinem berühmten Eneade 1,6 über die Schönheit lesen, wo er dort fragt, was ist es, was uns am Schönen bewegt? Nicht die Symmetrie, denn auch Einfaches ist schön und nicht alles ist schön, was zusammenpasst. Schönheit, sagt er, verdankt sich alleine der Teilhabe am Eidos, ich würde sagen am Inbild, der Inscape wird dann der Jesuiten-Dichter sagen. Warum bezeichnen wir das so Geliebte als schön? Weil es eben ontos ist, weil es seinsmäßig, weil es wirklich, wirklich ist, weil es seinsmäßig ist. Und dafür ziehe ich wieder ein Wort von Goethe heran, um das nochmal von der anderen Seite her zu verdeutlichen, aus seiner italienischen Reise, wo er da am Strand von Venedig steht und guckt die Krebse an und schreibt dann, was ist doch ein lebendiges für ein köstliches, herrliches Ding? Wie abgemessen zu seinem Zustand, wie wahr, wie seiend. Also ein Text, wo er das Wort seiend steigert. Wir denken heute bei seiend, ist es vorhanden und da gibt es keine Steigerung. Entweder ist es da oder ist es nicht da. Goethe steigert das noch wie die klassische Metaphysik. Ein Stein ist weniger da, eine Pflanze ist mehr da, ein Tier ist noch mehr da, Mensch ist noch mehr da oder so. Also diese seinshafte Schönheit, die dort da ist. Und Plotin nähert sich dem so, dass er sagt, ich gehe mal von der Hässlichkeit aus und sagt, Hässlichkeit kommt durch Verunreinigung zustande. Also kommt Schönheit durch die Reinheit, durch die Echtheit, die Gediegenheit. So schön ist, was ganz und gar und ungetrübt es selbst ist. Das ist seine Definition für das Schöne dann, dass das hier gegeben ist. Trotzdem sagt jetzt Simon Weil, das Schöne ist nicht aus sich schön, sondern von Gott her. Und darum steht der Aufstieg zum schönen Guten an. Wer es noch nicht gesehen hat, strebt zu ihm nach dem Guten. Wer es aber erblickt, der ist dann wegen seiner Schönheit voll erfüllt und voller Liebe und voller Glück und vergisst alles, was er früher für schön hielt. Also das Gute ist das, was ich erstrebe. Darüber muss ich noch hinauskommen und jenseits des Strebens bin ich einfach entzückt und hingerissen vom Schönen. Das Gute erstrebe ich noch. Das Schöne reißt mich hin. Und wie gelangt man dahin? Und da zitiert Plotin Homer, fliehen wir in die geliebte Heimat. So wie Odysseus von Kirke wieder aufbricht, von Kalypso aufbricht, um nach Hause zu kommen. Und dann schreibt Plotin, nur dass man hier kein Gefährt braucht, der braucht kein Schiff, das ihn dann nach Hause fährt. Wir müssen nur die Augen schließen und ein anderes Gesicht statt des alten in dir erwecken. Jeder hat es, aber nur wenige setzen es ein. Und das eben nimmt jetzt Simone Weil auf und sagt, das meint sie mit Aufmerksamkeit. Wir brauchen kein Gefährt, wir brauchen kein Schiff, wir brauchen kein Auto, kein Flugzeug. Es kommt nur auf Aufmerksamkeit an.
Wo genau kann man das nachlesen? Was
das steht an verschiedensten Stellen bei der Simone Weil. Das andere war, also der Plotin, das ist ja diese, das war jetzt aus der 8. Eneade bei ihm, wo man das nachgucken kann. Also im 1. und der 8. wo das auftaucht. Was ist nun Aufmerksamkeit? Das ist kein Vermögen neben dem Verstand, sondern es ist die Fortsetzung der methodisch-praktischen Urteilsenthaltung gegenüber dem Einbildungsstrom. Also wenn wir irgendwas sehen, haben wir sofort unsere Einbildungen, unsere Vorstellungen. Und jetzt müssen wir diese Vorstellungen weglassen und warten, dass sich die Wirklichkeit selber durchsetzt und nicht unsere Vorstellungen von ihr. Das ist der Punkt. Und da wir ja die Wirklichkeit noch nicht kennen, können wir sie nicht in dem Sinn suchen, weil wir dann nämlich ein Suchbild brauchen. Und können sie auch nicht in der Form erwarten, dass wir schon eine Vorstellung haben und sagen, dann trifft man es ja schon. Das ist so ähnlich, sagt sie, wie beim sich erinnern wollen. Wenn ich was vergessen habe, hat es keinen Sinn, jetzt sich da festzulegen auf irgendein Bild, dass man sagt, ah ja, es fing mit A an oder so ähnlich. Meistens ist es nämlich falsch, sondern ich muss einfach leer werden. Zitat, ich richte meine Aufmerksamkeit auf diese Sache, von der ich weiß, dass es sie gibt, von der ich aber überhaupt nicht weiß, wie sie beschaffen ist. Diese Aufmerksamkeit ins Leere, das ist der entscheidende Punkt. Also so kommt man auch nur zur Poesie und zur Kunst. Also es geht nicht darum, konzentriert irgendeine Idee festzuhalten und die jetzt durchzusetzen oder nach der zu gucken, sondern es kommt darauf an, ganz offen und ohne Absichten zu werden und dann sieht man, dass sich es zeigt. Also keine Sache des Willens, den braucht man bei der Handarbeit, beim Studium, sagt sie, ist das kaum von Bedeutung. Hier ist das Verlangen wichtig, die Freude am Lernen, die Aufmerksamkeit ist eine Anstrengung, vielleicht die größte von allen, aber sie ist eine negative Anstrengung. Sie selbst ermüdet nicht. Zitat, darum sind 20 Minuten einer beharrlichen Aufmerksamkeit ohne Ermüdung unendlich viel mehr wert als 3 Stunden jenes verbissenen Fleißes mit gerunzelten Brauen, der uns das befriedigte Gefühl der Pflichterfüllung schenkt. Ne? Ist doch schön gesagt. Ne? Das ist also der Punkt, darauf kommt es an. Also diese reine Aufmerksamkeit der Leere, des Schweigens, das gehört hier hin. Also die Aufmerksamkeit besteht darin, das Denken auszusetzen, den Geist verfügbar, leer und für den Gegenstand offen zu halten. Die Frage ist, lässt sich bezüglich irgendeiner Sache ganz offene Leere zu erreichen? Und natürlich nicht. Und deswegen ist die Konsequenz die, dass es absolute Aufmerksamkeit nur in Bezug auf Gott gibt. Und darum nennt Simone Weil als höchste Form der Aufmerksamkeit das Gebet. Die höchste Form der Aufmerksamkeit ist das Gebet. Das zitiert dann auf dem Umweg über Benjamin und andere Leute, zum Beispiel Celan bei seiner Büchnerpreisrede. Oder was, bei der Bremer Rede. Ich verwechsel die immer beide. Er hat zweimal einen Preis bekommen, den Bremer Preis und dann Darmstadt den Büchnerpreis und bei einer dieser Reden zitiert er also diesen Satz nach Malebranche, dass das Gebet die Aufmerksamkeit der Seele ist. höchste Sammlung. Aber gerade als solche hat dann die Aufmerksamkeit es eben nicht bloß mit Gott zu tun, sondern mit der Welt im Ganzen. Oder wie Simone Weil schreibt, der Gral wird einzig dem gewährt, der den leidenden Mitmenschen fragt, was ihn quält. Das war ja der Punkt, was der Parzival unterlassen hat. Er hat nicht gefragt, was fehlt dir. Sodass also die Aufmerksamkeit auf Gott nicht heißt, ich sammle mich nur auf Gott hin, sondern ich gucke mit Gott auf alles andere hin. Und in der Fähigkeit zu einer solchen Frage sieht Simone Weil die Fülle der Nächstenliebe. Das ist also dieser Punkt der Aufmerksamkeit, was fehlt jemandem oder so. Und darum gibt sie in ihrer Überlegung zum rechten Gebrauch von Unterricht und Studium, so hat sie das ja versucht, ihren Schülerinnen zu sagen, aber von ihrer Klasse, von diesen 30 Mädchen, haben nur 2 das Abitur bestanden. Weil diese Art, wie die da unterrichtet hat, das wird eben nicht in derselben Weise dann honoriert. Und war auch einer der Gründe, warum man gesagt hat, also die schmeißen wir lieber raus. Nicht? Also man gesagt hat, um sowas müsste es eigentlich gehen. Und sie bedenkt dann, dass eine Übersetzung oder Geometrieaufgabe, selbst wenn sie misslungen ist, jemanden befähigen können, einem Unglücklichen im Augenblick der höchsten Not genau die Hilfe zu bringen, die ihn rettet. Also wenn man an irgendwas gelernt hat, sich zu sammeln, nicht mit gerunzelten Brauen, sondern sich einfach zu sammeln, leer zu machen, offen zu werden, dass sie einem zeigt, was ist, auch wenn man dann die Aufgabe falsch gelöst hat, aber das hat man dann gelernt aus dem Unterricht, dass man dann in irgendeinem anderen Fall einem Menschen ansieht und erkennt, was jetzt dem, womit ihm zu helfen wäre. Nicht, was ich mir selber zurechtlege, dass der nach meiner Fasson glücklich werden soll, sondern was ihn retten würde, wo das hingehören würde, wenn man das dort eingeübt hätte. Das ist also der Gedanke. Deswegen also Schule und Schulung als und zuhöchst eben die Mathematik und die Geometrie, weil das eben eine unverfälschte Wahrheit nochmal enthält und weil hierbei die Notwendigkeit so eine wichtige Rolle spielt.
Das wäre doch eine Aufmerksamkeit, die schon handelt.
Das, also aufmerksam werden ist selber ein Handeln, also aristotelisch würde man sagen Praxis, ne? Das ist eine Praxis, keine Poiesis, es wird nichts hergestellt, es wird nichts gemacht, aber es wird gehandelt.
Trotzdem, da wäre noch die Frage, das Denken auszusetzen, ich meine, ich kenne das natürlich, aber auf der anderen Seite wäre der andere Weg das Denken als Dank. Ja?
So ist es. Sehr schön. So würde ich es auch lieber formulieren. Dann kommt sie auch nachher auf Umwegen hin. Außerdem darf ich nochmal in Erinnerung rufen, ich stelle das hier natürlich voller Sympathie vor, weil ich sie ja wirklich mag, wie Sie merken und ja auch wissen. Aber das heißt nicht, dass man das alles einfach so für richtig halten kann. Nicht? Sondern man soll sich nur davon treffen lassen. Also verschiedene Dinge sind tatsächlich mit verschiedenen Perspektiven und nicht zuletzt auch mit christlichem Schöpfungs- und Erlösungsdenken nicht einfach zu verbinden oder zu vereinbaren, aber man sollte sich auf jeden Fall, das ist so mein Gedanke, davon irritieren lassen. Man wird in vielen Dingen folgen können, bei anderen Dingen sagen, ne, ganz so nicht, nicht. Zum Beispiel bei diesem Punkt, muss man da wirklich verschwinden in der Welt? Das ist so dieser Gedanke, den sie hat. Die Welt wird erst schön, wenn wir sie nicht anschauen. Das finde ich falsch, denn Gott macht sie gerade damit, was sie angucken können. Und hat uns die Augen dafür gegeben. Nicht? Also das ist leider der Punkt, das hat ihr niemand gesagt, bis zu den Texten, wo sie sagt, sie kommt sich vor zwischen Gott und dem Geschöpf, wie eben der Anstandswauwau und er müsste eigentlich verschwinden, damit da Friede ist, muss überhaupt niemand verschwinden. Das ist ein ganz wichtiges Amt der Vermittlung, die wir machen. Nicht?
Man könnte das nicht so, auch so gemeint sein, dass man dieses Verschwinden, dass das ein sich hineinlegen, sich selbst ergießen in die Welt.
Das wäre es aber, so wie sie, wenn sie da eben die, ich habe ja diesen Text zitiert, den sie mehrfach notiert, von der Phaedra, nicht? Wo sie sagt, und der Tod, der meinen Augen das Licht raubt, macht den von ihnen befleckten Tag wieder rein. Und das finde ich also übertrieben und zugespitzt ist es wahr, dass in unserem Blick auch immer was Unreines mit drinsteckt, weil wir eben nicht bloß aus Liebe bestehen, das ist schon wahr. Aber sie unterschlägt hier zu stark, wie viel wir auch in all unserer Begrenztheit und Beschränktheit damit tatsächlich nochmal vermitteln. Also der Tag will nicht, dass wir ihn nicht mehr angucken, und die Leute wollen schon angeguckt werden. Sonst beschweren sie sich nämlich auch und sagen schon wieder, guck, kein Schwein. Nicht? Also das ist ja dann die andere Seite, die dorthin gehört. Nicht? Also deswegen ist das schon ein Problem. Also die Bäume blühen, und wenn da jetzt niemand hinguckte und niemand davon angetan wäre, ich meine, den Baum, sagen wir jetzt so prosaisch, ist das wurscht, aber mein Lehrer Pater Lotz, der sagte noch so Sachen, dass die Teetasse eigentlich erst glücklich ist, wenn sie nicht im Schrank steht, sondern auch benutzt wird. Nicht? Also das ist so...
Aber vielleicht geht es ja wirklich nicht um entweder oder hinschaut oder nicht hinschaut, sondern dass man alles zu seiner Zeit...
Ja, natürlich geht es darum, nur fehlt die andere Seite bei ihr. Nur das wollte ich ja sagen, dass die bei ihr fehlt. Und deswegen ist es einerseits wichtig, deswegen trage ich es Ihnen ja vor und liegt mir daran, das zu sagen. Aber mir liegt auch daran zu sagen, dass man dem nicht einfach so hundertprozentig folgen kann, sondern dass man da gucken muss... Wo es so, wie ich das sah, beim Nietzsche oder beim Kierkegaard oder so, beeindruckend und toll, aber man sollte nicht Nietzscheaner werden oder Kierkegaardianer werden im Ganzen. Das muss nicht sein. Und so denke ich ja auch. Es gibt hier schon, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, die spinnt bloß oder die ist krank. So etwas können Sie natürlich auch lesen in der Sekundärliteratur, dass man die psychologisch auseinandernehmen kann. Das tue ich nicht. Aber dass man dem auch nicht einfach so verfallen sollte, so, das wäre mir schon auch wichtig. Also damit ich jedenfalls, also mir hinterher keine Vorwürfe machen muss, was ich Ihnen da alles da angeblich als Ding vorgetragen oder beigebracht habe, sage ich das schon nochmal dazu. Nicht?
Noch eine Frage. Sie sagte, es braucht Aufmerksamkeit und diesen Einbildungsstrom, ja?
Ja.
Einbildungsstrom, den weg.
So ist es.
Das ist ja eine minütliche, eine sekündliche Aufgabe.
Ja, so ist es.
Wie weit kann man das noch in Verbindung bringen, du sollst dir kein Bildnis machen, oder ist das eine ganz andere?
Nein, ich würde, das gehört genau mit da hinein. Also wir kommen ja nicht ohne Bilder aus, aber wir müssen ständig den Gedanken festhalten, dass es nur Bilder sind.
Die Welt ist ja ein Bild, wenn ich
so ist es. Rumschaue. Alles voller Bilder. Bilder. Ja, so ist es.
Wir ja fixiert, dann die Bilder fixiert haben.
Eben, dann, das sagt sie ja auch, wenn ich die Bilder fixiere, werden sie zu Idolen.
Oder ein Bild ableiten
sozusagen. Ja, so ist es.
Vorstellung, ja, die Landschaft sieht so aus und ich sehe sie gar nicht mehr.
Ja.
Weil sie sieht ja so aus. Meint sie das jetzt mit dem die Aufmerksamkeit?
Nein, die Bilder sind ja da. Ich muss nur irgendwie... festhalten, dass es Bilder sind. Ich habe den Eindruck, dass die Schrift das so macht und auch so die großen Lehrer, dass sie einfach einander widersprechende Bilder aufeinander fluten lassen. Also wenn man einfach guckt, wenn Sie einmal, nehmen Sie irgendein Kapitel aus der geheimen Offenbarung, also aus der Apokalypse, und gucken Sie sich mal an, was da, wie da die Bilder hintereinander gehen. Und dass die nicht real zu besetzen sind, das kann man bei einem so großen Meister wie etwa Dürers Apokalypse sehen. Das wird ja komisch. Wenn dann da also diese Wesen mit diesen 12 Hörnern und 7 Kronen oder 7 Hörnern und 12 Kronen, ich weiß nicht mehr, also jedenfalls so all so ein Kram, wo er versucht, das so wörtlich umzusetzen, und das wird dann merkwürdig. Sodass man, wenn man das so hört und liest, so in der Erzählung, dann strömt es so und gehört hin, und man bleibt so bei keinem Bild unmittelbar hängen, weil ein Bild das andere wieder situiert oder auslöscht und ersetzt und zusammenschiebt. Sowas ist, glaube ich, gemeint. Und so haben das auch so die geistigen Lehrer ja mal gesagt, hinsichtlich der Zerstreuungen so bei der Meditation oder beim Gebet, dass der keinen Sinn hat, sich da jetzt zu ärgern oder sich zu verkrampfen oder so, sondern lässt das gehen und kommen und sieht zu, dass das so, das läuft zu einer Vorderfläche und die eigentliche Ausrichtung geht auf das, was sich in den Bildern also zeigen will, obwohl es selber unsichtbar ist, um es so zu sagen. Deswegen kann ich nur so komisch so drumherum antworten und nicht vernünftig. Nicht,
weil was sich eben eigentlich zeigt. Also
nicht, so ist es. Genauso.
Diese heutige Krankheit, dass man sieht ja eine Gruppe von Chinesen steigt aus und die machen
ja, alle so. Ja, ja.
Ob sie wirklich schauen, ist fast die Frage. Sie machen einfach.
Ich glaube, die schauen erst hinterher. Nicht?
Hinterher vielleicht.
Und das ist mir dann eingefallen, das schreibt ja zweimal in seinem Handwerk des Lebens, der Cesare Pavese. Also er schreibt, wir sehen zum ersten Mal, wenn wir zum zweiten Mal gucken. Das erste Mal kriegen wir gar nicht mit. Und erst beim zweiten Mal sehen wir, das ist ja auch so die häufigste Erklärung für das sogenannte Déjà-vu. Nicht? Man hat es eben schon mal gesehen, aber es kommt ein bisschen später an. Und andere sagen, das sei so die Aufgabe des Alters, also das, weil unser Geist zum Wiederkäuer ist wie bei den Kühen. Also erstmal wird das Gras gefressen und dann legt sich in Ruhe hin und dann wird das Ganze nochmal hochgeholt und nochmal gekaut. Nicht? Und dieses Ruminare, dieses Durchkauen, das ist ein Wort der Wüstenväter schon, also für das Meditieren. Das Schriftwort. Man nimmt sie also nochmal her und man hat es schon mal gesehen, aber jetzt sieht man es eigentlich erst richtig, weil vorher ging es so schnell. So mein Beispiel sind ja immer die Emmaus-Jünger, nicht? Die hinterher sagen, brannte nicht unser Herz. Das müssen sie ja vorher schon gemerkt haben, woher sollten sie es hinterher wissen? Nicht? Aber vorher waren sie irgendwie so abgelenkt und so beschäftigt, dass sie es irgendwie gar nicht richtig mitgekriegt haben. Das lief nur so am Rand mit. Und diese Form also der Doppelung, dass es schon auf mich zukommt und auch irgendwie gesehen wird in diesem ganzen Strom, aber dass es darauf ankommt, dass ich mich in den nicht verliere, sondern da zugleich also dieses Warten offen halte. Ich gebe mich weder im Positiven noch im Negativen damit ab, sondern die sind da und das wird so auch so irgendwie mitgesehen oder mitgewusst. Aber eigentlich wird so auf den Kern gewartet, der dahin gehört. Deswegen, sie kann sich auch nur so helfen und sagt, ja, ich meine nicht Konzentration, sondern ich meine eben diese Form der Aufmerksamkeit, nicht? Also was nichts Verkrampftes haben soll, sondern eben dieses Versuchen, offen zu werden, dass das gelingt. Das ist der Punkt. Und das eben jetzt gerade in, das meint sie auch, wenn sie jetzt sagt, die Schönheit einer Landschaft in dem Augenblick, da niemand sie sieht. Nicht so, dass sie nicht das Gegenüber zu der Perspektive eines bestimmten Schauenden ist, sondern dass sie jetzt sie selbst ist. Unverfälschte Wirklichkeit. Und das ist dann eben die Schönheit, nicht, die dorthin gehört. Das ist nicht mehr abgeleitet oder so ähnlich. Das hat man da ja gesagt. Nicht? Es wird nicht verzeichnet und nicht verschoben und nicht vermischt mit anderem, sondern es ist pur. Das ist also die Frage, auf die es hier ankommt. Und das eben nicht bloß auf Gott, sondern auf andere hin. Und das wird dann nochmal deutlich, dass das eben jetzt was mit der Notwendigkeit zu tun hat. Die Schönheit hat es mit der Notwendigkeit zu tun. Das ist ein wichtiger Punkt. Simon Weil liebt an der griechischen Antike wie an Indien und China die Liebe zur Schönheit der Welt und findet das seltsam und beschwert sich da oft drüber, dass die Schönheit der Welt in der christlichen Überlieferung fast keine Rolle spielt. Nun muss man sagen, sie kennt halt die Ostkirche nicht. Für die Westkirche gilt das, und also für den westlichen Katholizismus und noch stärker für den Protestantismus, dass da die Schönheit kein Argument ist oder so, während sie sagt, die Schönheit ist der gewöhnlichste, der leichteste und natürlichste Weg zu Gott. Dazu gibt es einen schönen Aufsatz von Pater Heffner über Simon Weils Gottesbeweis aus der Erfahrung des Schönen in unserer Zeitschrift der Theologie und Philosophie von 1995. Das war der 70. Jahrgang, wo er so die Texte zusammenträgt. Das ist sehr schön. Also das macht sie so der christlichen Tradition zum Vorwurf, dass hier dieser Blick auf die Schönheit fehlt, der gerade auch für die Unterdrückten und für die einfachen Leute, für die armen Leute oder so ein unmittelbarer Zugang wäre. Die Schönheit der Welt ist die Mitwirkung der göttlichen Weisheit bei der Schöpfung, ihre Vollendung. Und dann dieser herrliche Satz von ihr, die Schönheit der Welt ist Christi zärtliches Lächeln für uns durch den Stoff hindurch. Die Schönheit an sich ist der Sohn Gottes, denn er ist das Bild des Vaters und das Schöne ist das Bild des Guten. Also die Schönheit der Welt, Christi zärtliches Lächeln für uns durch den Stoff hindurch. Das aber, ist sehr wichtig, gilt nur von der Schönheit der Welt im Ganzen. Wenn man bei Teilschönheiten stehen bleibt, fällt Adornos verdickt über die schönen Stellen ein oder das sich so herauspicken der schönen Stellen im Wunschkonzert oder so, Das ist gerade schon wieder verderblich. Das ist eben gerade nicht gemeint. Der Glanz der Schönheit im Einzelnen, das könnte auch ein teuflischer Glanz sein, sagt sie. So wie das bei Léon Blois dann heißen wird, der Glanz auf den Schuppen der Schlange, sagt er, ist die Schönheit in der Welt oft. Während, wenn ich die Welt im Ganzen anschaue und die Schönheit der Welt in der Weltordnung, dann sagt er, die Schönheit der Welt, sagt sie, ist die Weltordnung, insofern sie geliebt wird. Und da setzen wir dann nach der Pause fort. Das muss ich noch ein bisschen ausführen, was sie dort sagt. Bis jetzt also nur diesen einen Satz von ihr, die Schönheit der Welt ist die Weltordnung, insofern sie geliebt wird. Geliebt wird. Denn sonst sehe ich das nicht. Dann leuchtet die nicht. Notwendigkeit kann ja auch bedrücken. Und dann nenne ich sie nicht schön. Er sagt, wenn diese Notwendigkeit der Ordnung geliebt wird, dann ist es die Schönheit. Und da müssen wir dann gleich nach der Pause weitermachen an der Stelle. Schönen Dank schon mal. Wenn Sie selten machen, wieder Fenster auf ein bisschen.